Dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Vorlesung Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Diese Woche bin ich wieder bei Ihnen, nachdem ich letzte Woche auf der Nase gelegen bin. Ich dachte, mit als Virenschleuder können Sie gerne auf mich verzichten. Und der Julian, denke ich, hat das wieder sehr gut gemacht, Ihnen das zu erklären. Heute würde ich, bevor ich mit der Vorlesung selber anfange, möchte ich gerne noch eine Ankündigung machen oder Werbung in eigener Sache. Es gibt so etwas wie eine Ferienakademie. Und wir haben da einen Kurs und der beschäftigt sich mit einem engen Verwandten, OPA. Das ist ein Framework, um Web-Applikationen zu entwickeln. Und wir machen einen Kurs, wo man mit Web-Applikationen rumspielen kann. OPA ist irgendwie ein bisschen freundlicher als JavaScript und ich denke, da können wir etwas Nettes bauen. Der Michael hat da auch schon diverse Ideen entwickelt. Also eine Idee wäre zum Beispiel, dass man eine Infrastruktur, eine studentenfreundliche Infrastruktur rund um das Teleteaching-Tool baut, dass es einfach für Studierende noch besser benutzbar ist und auch für den Dozenten leichter handhabbar, indem nämlich automatisiert halt Aufzeichnungen leicht hochgeladen und auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden kann. Aber das wäre sozusagen nur eine Idee, was man mit Hilfe von OPA oder einer bauen kann und dabei eben herumspielen kann mit Web-Applikationen und Programmieren im Team. Die Deadline für die Ferienakademie, ich glaube, die ist irgendwie Anfang Mai. Bedenken Sie, das ist eine, bewegen Sie in Ihrem Herzen, ob das für Sie von Interesse sein kann. Da im Saantal ist es immer sehr nett, man kann da wunderbar wandern und das heißt, man hat hier eine ideale Kombination, einerseits von Freizeit, andererseits macht man mit netten Leuten, nämlich den anderen Leuten im Kurs, zusammen etwas Produktives, nämlich man baut ein System und spielt damit rum und kann dabei eben auch alles Mögliche lernen. Also bewegen Sie sich in Ihrem Herzen, es sind noch Plätze frei und bewerben Sie sich für die Ferienakademie. Gibt es hier Fragen? Wenn nicht, die Webseite, die ist dafür zu, ich glaube, überall hängen Plakate, aber die Webseite ist einfach die ferienakademie.de und da können Sie auch einfach hinsurfen und anschauen, was da los ist. Ansonsten, der Julian hat das letzte Mal Ihnen ein wenig über Erwartungswerte erzählt. Erwartungswerte sind nützlich und ein wichtiges Hilfsmittel, wenn es darum geht, die erwartete Laufzeit Ihres Systems, Ihres Algorithmus zu bestimmen. Das heißt, Sie wollen nicht wissen, wie lange dauert es im schlimmsten Fall, wie lange dauert es im besten Fall, sondern Sie wollen wissen, wie dauert es denn im Mittel. Und dafür braucht man diese Erwartungswerte. Und hier vielleicht noch einige, ich glaube, er hat diese Beispiele für Erwartungswert und wie mühsam oder wie leicht es die ist, die zu berechnen, Ihnen schon gezeigt. Wir können das nochmal kurz durchgehen. Also was man braucht für einen Erwartungswert ist eine Zufallsvariable. Das heißt, eine Variable, die zufällig Werte aus einem bestimmten Bereich annimmt. Der Erwartungswert ist dann der mittlere Wert, das heißt die Summe über alle Werte gewichtet mit ihren Wahrscheinlichkeiten. Und ein Beispiel könnte also zum Beispiel sein, als Zufallsvariable die Anzahl der Versuche, die Sie brauchen, bis Ihre Münze, bis eine Münze, die Sie immer wieder werfen, Kopf zeigt. Ja, diese Zufallsvariable hat natürlich einen Wert, nämlich die Anzahl. und eine Wahrscheinlichkeit für irgend so ein bestimmtes Ereignis, nämlich die Wahrscheinlichkeit, wie oft sie vorher eben dann nicht Kopf, sondern Zahl geworfen haben. Und jetzt könnte man natürlich einfach sozusagen so die erwartete Anzahl von Münzwürfen bestimmen, aber man könnte natürlich auch andere aufbauend auf dieser Zukunftszufallsvariable weitere abgeleitete Zufallsvariablen, wenn Sie so wollen, bestimmen, nämlich eine Zufallsvariable X, die den Gewinnbetrag der Bank ermittelt, und die rechnet sich aus dieser Zufallsvariablen K aus. Und zwar dann, wenn K ungerade ist, dann kriegt der Spieler was, wenn K gerade ist, kriegt die Bank was. Und dann könnte man das halt die Anzahl der Versuche eben noch geeignet skalieren, eben zum Beispiel gar nicht, indem nämlich der Spieler einfach den K als Gegenwert in Euro ausgezahlt kriegt. Oder er könnte im Falle, dass er also gewinnt, 2 hoch K ausgezahlt kriegen, beziehungsweise 2 hoch K im anderen Fall die Bank kriegen. Oder schließlich 2 hoch K durch K als die Gewinnwert, dessen Erwartungswert wir vielleicht bestimmen wollen. Dann stellt sich heraus, dass in dem Falle, wo die Auszahlung gerade K beziehungsweise minus K ist, dann lässt sich, also jeden dieser Werte, die man da erhält, die gezahlt oder also plus oder minus K, müssen dann gewichtet werden mit der Wahrscheinlichkeit, dass es K viele Versuche braucht, das heißt 2 hoch minus K. Und wenn ich dann diese Summe bilde, dann ist diese Summe leicht zu berechnen, also die existiert und lässt sich berechnen. In dem Falle, wo man aber bei K-Würfen nicht K, sondern 2 hoch K zahlt oder kriegt, dann lässt sich diese Summe nicht ausrechnen, dann konvergiert diese Summe für beliebig große K nicht, für immer wachsende K nicht. Und genauso, wenn ich zwar nicht 2 hoch K auszahle, aber 2 hoch K durch K, dann ist es immer noch zu stark wachsend, dann gibt es zwar eine Konvergenz der entstehenden Reihe, aber keine absolute Konvergenz, und das heißt, dann würde man sagen, der Erwartungswert existiert auch nicht. Okay, ein wichtiges Hilfsmittel, wenn man mit Erwartungswerten umgeht, ist die Beobachtung, dass sich Erwartungswerte linear verhalten. Wenn wir also eine Summe von Zufallsvariablen haben und wir wollen den Erwartungswert dieser Summe ermitteln, dann können wir einfach den Erwartungswert der einzelnen Zufallsvariablen bestimmen und dann die Summe nehmen. Das ist eine wesentliche Erleichterung, und von dieser Eigenschaft werden wir jetzt im Folgenden Gebrauch machen. Ja, das Beispiel, was wir uns hier anschauen wollen, ist das Suchen in einer Liste. Okay, das klingt jetzt nicht besonders schwierig für Sie. Also stellen wir uns vor, die Daten, die wir anfragen, sind in einer Liste organisiert. Und wenn wir jetzt wenn wir zum Beispiel 1 suchen, dann müssen wir halt in der Liste entlang gehen, so lange bis wir die 1 treffen. Und dann, dadurch heißt, in diesem Falle hätten wir dann Kosten 4, bis wir bei der 1 angekommen sind. Jetzt fragen Sie sich natürlich, okay, wenn ich 1 suche, warum muss ich in die Liste reingehen? 1 ist 1, ja. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, 1 ist vielleicht nur der Name, und an dieser 1 dran hängen dann beliebig viele große Datenelemente mit spannenden Informationen, die Sie dann dort nachschlagen wollen. Okay? Und was sind die erwarteten Kosten von diesem super einfachen Verfahren? Naja, wenn das Element i an einer Position si ist, und ja, die erste Position sei meinetwegen die Position 1, und dann das Element i mit der Wahrscheinlichkeit pi gesucht wird, dann habe ich natürlich, dann ist die, sind die, die Laufzeit ist dann eben SI mit Wahrscheinlichkeit PI. Und die erwartete Laufzeit ist dann halt ganz einfach die Summe über alle diese gewichteten SI, mit den Wahrscheinlichkeiten, zugehörigen Wahrscheinlichkeiten gewichteten SI. Ja, und natürlich irgendein proportioneller Faktor dazu. Deswegen O von der Summe über alle I, PI, SI. Okay, und jetzt angenommen, wir würden diese Wahrscheinlichkeiten PI alle kennen. Was wäre dann die, könnten wir dann vielleicht die Elemente in der Liste so organisieren, dass die erwartete Laufzeit relativ gering ist? Und was ist die Antwort? Ja, das können wir natürlich machen. Die Sachen, die häufiger kommen, die sollten weiter vorne stehen. Also das Häufigste sollte ganz vorne stehen, weil dann habe ich dann die wenigsten Kosten. Ne? Also die Idee wäre, okay, da kommen wir gleich, also vielleicht noch eines, bevor ich zu dieser Idee komme, vielleicht noch eines, die, wenn ich jetzt mehrere Zugriffe habe, wie zum Beispiel n Stück, dann muss ich eben n mal die Kosten von so einer Suche, den Erwartungswert von n mal der den Kosten einer Suche ermitteln. Und weil der Erwartungswert linear ist, kann ich dieses n rausziehen. Und das heißt, ich habe dann n mal diese Summe PI mal SI. Jetzt die Idee, wie könnte ich das jetzt so organisieren, dass diese Kosten insgesamt möglichst gering sind? Naja, indem ich ganz einfach die Elemente entsprechend ihren Häufigkeiten anordne. Die häufigsten Elemente gebe ich ganz vorne hin, die etwas weniger häufigen dann als nächstes und so weiter und das seltenste ans Ende. Und unter dieser Anordnung ist dann dieses sind dann die Kosten, die dann halt gerade sich auf diesen Betrag belaufen, minimal. Ja, das ist also eine wunderbare, einfache Idee, wie wir die erwarteten Kosten minimieren können. Das einzige Problem dabei ist, in der Praxis wissen wir nicht, wie unsere Datenstruktur verwendet wird. Das heißt, wie beliebt die einzelnen Elemente I sind. Das heißt, wie groß die Häufigkeiten sind, die Häufigkeiten PI. Ja, was können wir dann tun, wenn diese Wahrscheinlichkeiten PI unbekannt sind? Und da gibt es eine super einfache Idee und das ist die Idee einer Selbstorganisation, einer Selbstoptimierung, wenn Sie so wollen, der Liste. Die Idee ist nämlich ganz einfach. Ja gut, also angenommen, ein I wird nachgefragt, dann ist es offensichtlich kein völlig unbeliebtes I, also gebe ich das nach vorne. Und wenn es wenn 1 aufgerufen wird, gebe ich es nach vorne. Wenn dann 2 aufgerufen wird, gebe ich 2 nach vorne und so weiter. Und die Elemente, die immer wieder aufgerufen werden, sind dann hoffentlich möglichst weit vorne. Und die, die vielleicht nur einmal, aber dann nachher nie wieder aufgerufen werden, gesucht werden, die wandern dann mit der Zeit immer weiter nach hinten. Ja? Okay, also hier in diesem Falle, Search for führt dazu, dass 4 ganz am Anfang steht. Ja, diese 4 hier wandert dann hier an den Anfang. Idee ist einfach. Frage, können wir dazu irgendetwas sagen? Das heißt, können wir die erwartete Laufzeit abschätzen oder bestimmen, wenn wir so eine dynamische Liste vor uns haben? Okay, das scheint uns jetzt nicht mehr ganz so einfach zu sein. Und insbesondere, weil wir ja nach wie vor diese Wahrscheinlichkeiten PI ja nicht kennen. Und aber nichtsdestoweniger kann man mit ein bisschen Aufwand sich davon überzeugen, dass zumindest ab dem Zeitpunkt, wo jedes Element mindestens einmal zugegriffen wurde, die erwartete Laufzeit der Search-Operation unter Zuhilfenahme von dieser Optimierung, dass man das jeweils gesuchte Element anschließend nach vorne schafft, dass die erwartete Laufzeit gerade nur höchstens zweimal entfernt ist von der Laufzeit, die man erhalten würde, wenn man die Wahrscheinlichkeit kennen würde und die Elemente optimal anordnen würde. So, das ist dieser Satz, den wir versuchen wollen, im Folgenden zu beweisen. Okay? Und wir nehmen dabei zu Hilfe das Konzept von Erwartungswerten einzelner Variablen, und wir nehmen zusätzlich zu Hilfe das Konzept von bedingten Wahrscheinlichkeiten. So, was ist jetzt eine bedingte Wahrscheinlichkeit? Das ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass A eintrifft unter der Voraussetzung, dass B getroffen ist. Ja, das ist dann gerade definiert als die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gilt, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass B gilt. Ja, und hier betrachten wir den Fall, wir haben zwei Ereignisse, sagen wir C und D, und wir fragen uns, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt dann das Ereignis C ein, unter der Voraussetzung, dass C oder D eintritt. Ja? Und das ist jetzt auch so eine bedingte Wahrscheinlichkeit, und das heißt, wir müssen teilen die Wahrscheinlichkeit, dass C und C oder D eintritt, durch die Wahrscheinlichkeit, dass C oder D eintritt. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass C und C oder D eintritt, ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von C. Und das heißt, es ist gerade die Wahrscheinlichkeit von C geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von C oder D. Okay, das ist jetzt einfach der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit. Was hilft uns das hier? Ja, für das betrachten wir jetzt einmal den Zeitpunkt T0 der letzten Suchoperation, die auf zwei Elementen I oder J stattfindet. Ja, zu T0 wurde also, wenn I und J gleich 1 und 2 ist, also wurde entweder 1 oder 2 nachgefragt. Okay? Und angenommen, bei diesem letzten Zeitpunkt, wo I oder J nachgefragt wurde, wenn da I nachgefragt wurde, dann heißt das, dass I vor J steht danach. Okay? Also wir fragen uns jetzt andersrum, wenn da J nachgefragt wurde, dann wissen wir, dass J vor I steht. Also wir fragen uns jetzt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach J gesucht wurde, wenn bei dem letzten Ereignis, wo I oder J angefragt wurde, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach J gesucht wurde, bei dem letzten Ereignis, wo nach I oder J gesucht wurde? Ja, wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Naja, die hatten wir hier gerade ausgerechnet. Das ist die Wahrscheinlichkeit von C, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass J nachgefragt wurde. Das ist dieses P von J, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass I oder J nachgefragt wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass I nachgefragt wurde, ist PI. Die Wahrscheinlichkeit, dass J nachgefragt wurde, ist PJ. Also ist das PJ geteilt durch PI plus J. Und Sie hatten eine Frage. Bitte laut. Warum soll hier irgendwas 1 sein? Es wird für beliebige I und J gemacht. T0 ist einfach ein Zeitpunkt. Irgendwie ein Zeitpunkt, den ich mir fest vornehme. Der letzte Zeitpunkt, ich habe einige Suchoperationen durchgeführt, und jetzt schaue ich mir zu jedem Zeitpunkt gab es einen anderen Suchvorgang. Jetzt schaue ich mir den letzten Zeitpunkt an, wo I oder J nachgefragt wurde. Das ist das T0. Ja? Gibt es eine Frage? Da hinten, aber ganz laut, damit ich irgendwas höre. Ich weiß nicht genau, die Frage war irgendwie, ob es da nicht irgendwas T1 sein sollte oder irgendwas 1 sein sollte, aber das war irgendwie die Frage, ich habe es zumindest so interpretiert, was ist jetzt T0? Was ist T0? Und das ist einfach so die letzte Gelegenheit, wo I oder J nachgefragt wurde. Und ich stelle mir vor, jede Suchanfrage geschieht zu einem anderen Zeitpunkt. Und damit ich über irgendeine Suchanfrage zu irgendeinem Zeitpunkt reden kann, gebe ich ihr den Namen T0. Okay? Gibt es hier noch eine Frage? Bitte ganz laut rufen. Okay. Also, wir wissen jetzt, die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass J nachgefragt wurde, wenn I oder J nachgefragt wurde, ist genau, die können wir ganz genau angeben, das ist dieser Betrag. Okay? Und wenn das der Fall ist, mit dieser Wahrscheinlichkeit, steht dann J vor I. Beziehungsweise andersrum, mit dieser Wahrscheinlichkeit steht I vor J. Okay? Gegenwärtig. Weil ich mich ja auf den letzten Zeitpunkt beziehe, wo I oder J nachgefragt wurde. Okay, so jetzt halte ich mal das I fest. Ich möchte sozusagen wissen, wie viele Js stehen vor dem I. Ja? Dafür definiere ich jetzt für jedes von solchen Js eine Zufallsvariable. Das ist dieses X groß XJ. Und die soll 1 sein, wenn J vor I steht, gegenwärtig, und 0 sein, wenn J nicht vor I steht. Ja, das hat dann die Folge, dass die Summe aller dieser XJ ist gerade die Anzahl der Elemente, die vor dem I steht. Okay? Gut, jetzt ist die Frage, können wir den Erwartungswert von diesem XJ ausrechnen? Der Erwartungswert ist, diese Variable nimmt ja nur die Werte 0 oder 1 an. Also es ist 0 mal die Wahrscheinlichkeit, dass dieses xj gleich 0 ist und einmal die Wahrscheinlichkeit, dass xj gleich 1 ist. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass xj gleich 1 ist, ist gerade diejenige, dass j eben vor dem i steht oder, das hatten wir gerade ausgerechnet, das ist genau dieses Biest hier. Pj geteilt durch pi plus pj. Das ist der Erwartungswert von dem XJ. Okay. Jetzt haben wir uns aber gerade auch überlegt, dass mit Hilfe von diesen XJs wir die Position von dem I herausfinden können. Das ist nämlich gerade die Summe dieser XJs für J ungleich I. Und dann müssen wir noch eins dazugeben. Weil wenn nichts davor steht, dann ist es immer noch an der Position 1. Okay? Und unser Ziel muss also jetzt sein, den Erwartungswert von diesem Ding auszurechnen. Okay, also der Erwartungswert von der Position des Elements, des ithen Elements, ist deshalb gerade der Erwartungswert von 1 plus dieser Summe j ungleich i von diesen xjs. Für diese xjs, da können wir jetzt, das ist wieder so eine Summe, und da können wir den Erwartungswert reinziehen. Also kommen wir hier an diese Stelle an. Und jetzt, da kommen wir an diese Stelle ran, da können wir noch weiter reinziehen, dann kommen wir an diese Stelle ran. Also wir müssen ausrechnen, 1 plus die Summe der Erwartungswerte dieser XJs, aber die kennen wir ja schon, haben wir ja gerade auf der letzten Folie festgestellt. Das ist deshalb gerade, mache ich jetzt in grün, hier, dieser Ausdruck, 1 plus die Summe J ungleich I, PJ durch PI plus PJ. Okay? Damit haben wir jetzt zumindest irgendeine Charakterisierung von der erwarteten Position von dem Element I mit dieser Move-to-Front-Regel. Okay, und damit, was ist jetzt dann die erwartete Laufzeit einer Suchoperation? Das war ja dann, ich nehme diese SIs, multipliziere das mit der Wahrscheinlichkeit, dass I gewählt wird und darüber muss ich dann die Summe bilden. Ja, das ist die erwartete Laufzeit einer Suchoperation. So, und jetzt versuchen wir das noch ein bisschen zu vereinfachen. Hier haben wir so eine Art Produkt. Das können wir mal ausmultiplizieren. Da kommen wir an diesem Ding hier an, also PI plus die Summe J ungleich I und dann PI mal PJ durch PI plus PJ. So, und dieser, was hier aufsummiert wird, dieses Ding hier, das ist ja völlig symmetrisch in dem I und dem J. Ja, das ist völlig symmetrisch. Also könnte ich das ein bisschen anders hinschreiben, indem ich sage, das ist zweimal der, ich summiere nur von die J's kleiner als das I. Ja, das ist dieses hier und dann nehme ich das mit 2. Ja, weil oben drüber, wenn ich die Rolle von I und J vertausche, kriege ich gerade die verbleibenden Elemente in dieser Summe J ungleich I. Und das heißt, da jedes Element drin zweimal vorkommt, kann ich das, summiere ich nur über die Hälfte der Paare und multipliziere das Ergebnis mit 2. Okay? Ist also nur auf irgendeine Art und Weise intelligent hingeschrieben, aber auf diese Art und Weise habe ich hier unten, diese Summierung J ungleich I ersetzt durch J kleiner als I. Okay? Gut, das war jetzt eigentlich noch nicht sehr aufregend. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Naja, nachdem wir das gemacht haben, könnten wir zum Beispiel auf die Idee kommen, dieses PI wieder auszuklammern. Dann kommen wir hier hin. Ja? Und da haben wir das PI wieder ausgeklammert. So, und jetzt, bis dahin war alles nur hin und her geschrieben und versucht, die Formel möglichst elegant umzuformulieren. Und jetzt machen wir einen Schritt, indem wir sagen, dieses Ding hier ist immer kleiner gleich 1. Warum? Das PJ ist kleiner gleich dem PJ und damit kleiner gleich dem PJ plus irgendwas. Also ist der Zähler immer kleiner gleich dem Nenner. Und deshalb kann ich das einfach sagen, okay, jedes dieser Produkte ist kleiner gleich 1. So, und jetzt, was habe ich dadurch gewonnen? Dadurch habe ich jetzt hier diese Formel hier ein bisschen vereinfacht. Und zweimal die Summe j kleiner i über 1, was ist denn j kleiner i? Ich summiere die 1 über j kleiner i, naja, ich summiere so viele j's, wie es kleiner als i gibt, das sind i minus 1. Ja? Das heißt, diese Summe hier, das ist gerade i minus 1, mit 2 multipliziert ist 2i minus 2, dann gebe ich hier 1 dazu und damit habe ich dann insgesamt, habe ich insgesamt hier 2i minus 1 für diese Klammer hier. Und das wird multipliziert mit pi. Okay? Und wenn ich das jetzt nochmal ein bisschen versuche umzuformulieren, zu vereinfachen, dann, naja gut, diese minus 1, schmeiße ich weg. Dadurch mache ich das ja nur höchstens ein bisschen größer. Und diese 2 ziehe ich hier raus. Ja, diese 2 ziehe ich hier raus. Und dann bleibt genau übrig, 2 mal die Summe über alle i, pi mal i. Und pi mal i, das ist ja im Wesentlichen diese Summierung pi mal i, das war gerade die optimale Laufzeit. Das heißt, wir haben abgeschätzt, im Endeffekt, den Erwartungswert für die Laufzeit einer Search-Operation bezüglich dieser Move-to-Front-Rule durch zweimal die optimale Laufzeit, die wir hätten, wenn wir die Wahrscheinlichkeiten kennen würden und die entsprechend anordnen. Und jetzt Sie. Sie fragen, also hier wird nur J und I verglichen und nicht die PIs. Und es gibt J und I läuft jeweils von 1 bis N meinetwegen. Es gibt N Stück und da ich summiere über alle Paare I, J, die verschieden sind. Und da kann ich genauso gut so, und da dieser Term hier, wenn ich die Rollen von I und J vertausche, dann bleiben die, dann bleibt der Term gleich. Ja, also jeder Term wird tatsächlich zweimal in dieser Liste aufgezählt. Ja, entspricht das im Wesentlichen Ihrer Frage oder hatten Sie noch eine andere? Bitte. Wie bitte? Auf diese hier? Hier? Indem wir einfach diesen Bruch hier abgeschätzt haben durch 1. Wie bitte? Ja, genau. Dieser Bruch ist immer kleiner gleich 1. Weil sozusagen der Nenner immer größer ist als der Zähler. Und dadurch ist es immer kleiner gleich 1. Weitere Frage? Und natürlich sind wir jetzt hier heilfroh, dass wir den Erwartungswert hier ausdrücken können mit irgendeinem Ausdruck, in dem selbst die Wahrscheinlichkeiten nicht mehr vorkommen, weil wir die Wahrscheinlichkeiten ja eh nicht kennen. Aber das sagt ganz einfach, angenommen, ich würde sie kennen und optimal anordnen, dann gewinne ich gegenüber diesem Move-to-Front-Algorithmus höchstens einen Faktor 2. Und wir haben hier ziemlich brutal abgeschätzt, nämlich zum Beispiel diese Abschätzung hier. Diese Abschätzung, dass wir sagen, okay, alle diese Brüche sind kleiner gleich 1, ist eine ziemlich brutale Abschätzung, weil die sind oft viel kleiner. Ja? Und deshalb ist diese Abschätzung, dass wir den Faktor 2 verlieren gegen das Optimum, da sind wir froh und wischen uns den Schweiß von der Stirn, dass wir das in der Lage waren nachzuweisen, aber in der Praxis ist der Algorithmus sogar noch besser. Obwohl er so einfach ist. Und das ist ja immer das Beste, wenn die einfachen Algorithmen sehr gut sind. Es hat übrigens sehr lange gedauert, bis irgendwelche Leute in der Lage waren, einen Algorithmus zu präsentieren, der diesen einfachen Algorithmus mit dieser Move-to-Front-Rule schlägt. Okay. Jetzt wollen wir uns, im Folgenden wollen wir uns bestimmt für bestimmte Probleme oder für bestimmte Anforderungen, die wir an unsere Daten haben, geeignete Datenstrukturen überlegen. Und eine immer wiederkehrende Aufgabe bei der Implementierung von verschiedensten Problemen ist, dass wir Sequenzen realisieren können. Also wir haben viele Daten und die sind in irgendeiner Art linear geordnet. Also man kann die durchnummerieren und ja, später werden wir auch Daten kennenlernen, wenn die eine Graphstruktur haben oder wenn überhaupt keine Struktur da ist. Dafür werden wir ebenfalls bestimmte Datenstrukturen uns anschauen. Im Moment nehmen wir aber an, wir hätten so eine lineare Anordnung auf den Daten. Wie können wir diese Daten repräsentieren? Das hängt natürlich davon ab, natürlich können wir sie auf verschiedenste Weise repräsentieren, im Zweifelsfall schreiben wir sie einfach auf die Festplatte, aber die Frage ist, was wollen wir mit den Daten machen und welche Zugriffe auf die Daten benötigen wir? Ein klassischer Ansatz, wie man solche linearen Folgen von Daten realisiert, ist mit Hilfe von Feldern oder Arrays, die Ihnen sicherlich jetzt nicht sonderlich unvertraut sind, sondern da haben Sie wahrscheinlich in Info 1 hoch und runter damit rumprogrammiert. Und das heißt, Sie legen die Elemente sukzessive in einem Feld ab. Das hat den großen Vorteil, dass Sie einen direkten Zugriff auf das ith-Element haben, indem Sie nämlich einfach an der Stelle i nachschauen in Ihrem Feld. Ja? Es gibt aber, ja, das andere, das ist das eine. Sie haben also einen direkten Zugriff über den Index und außerdem, softwaretechnisch oder vielleicht, wenn Sie sehr an Effizienz interessiert sind, dann stellt sich eben auch heraus, dass die Daten irgendwie möglich, oder dann, wenn Sie das gut gemacht haben, dass Sie ordentlich im Speicher stehen, nämlich eine neben der anderen. Und Zugriffe auf Daten, die direkt nebeneinander liegen, werden typischerweise von der Hardware unterstützt, zum Beispiel mit Hilfe von Caches. Das nämlich, wenn Sie auf ein Element zugreifen, die Hardware schon dafür sorgt, dass gleich schon noch die Nachbarelemente ebenfalls schon in den Cache geladen werden. Das heißt, wenn Sie auf das Nachbarelement zugreifen, dann ist er schon da. Ja, und geht dann der Zugriff sehr schnell. Also insofern ist diese Art von Organisation von Daten, auch wenn sie super trivial ist, super effizient und eigentlich das Schönste, was man haben kann. Es gibt aber auch gewisse kleine Nachteile. Und dieser Nachteil wird Ihnen jetzt auch nicht sonderlich, wird Sie nicht sonderlich überraschen. Sie müssen das Array ja anlegen. Und dann müssen Sie wissen, wie groß es ist. Sie können nicht nachher sagen, ah, jetzt habe ich mich aber anders überlegt, jetzt soll es irgendwie nicht die Größe 1000, sondern 2000 haben. Das ist irgendwie schwierig. Ja? Das heißt, die nachträgliche Veränderung der Größe ist nicht leicht. Und Sie müssen also im Vorhinein wissen, wie viele Elemente da daherkommen. Eine andere Datenstruktur, die Ihnen jetzt ebenfalls nicht völlig neu sein sollte, das sind Listen. Listen unterstützen typischerweise so einen direkten Zugriff mit Hilfe eines Indexes auf die Elemente in der Liste nicht. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie Sie da auf die Elemente zugreifen können in Ihrer Sequenz, ist, indem Sie einfach vom Nachfolger oder vom Vorgänger her sich darauf zubewegen. Ja. Außerdem könnte es sein, wenn diese Listen können sehr dynamisch angelegt werden und deswegen, das ist Ihr großer Vorteil, die Länge müssen Sie nicht vorher festlegen, deswegen können Sie nachträglich immer dann noch etwas hinzufügen. Es hat aber den Nachteil, dass die einzelnen Listenelemente wild über Ihren Speicher verstreut sein können und das führt dazu, dass dieser nette Effekt, wenn Sie ein Listenelement aus dem Speicher holen, dann ist es keineswegs gesagt, dass das nächste Listenelement ebenfalls zum Beispiel im Cache schon drin ist. Das heißt, es könnte sein, dass Sie dann wild im Speicher rumspringen und viele Cache-Misses haben und das Programm, obwohl es eigentlich genau das Richtige tut, könnte trotzdem langsam sein. Okay, das ist generell zu Arrays und Listen, aber vielleicht jetzt erst nochmal zu Sequenzen. Was für Operationen auf Sequenzen sind wir denn interessiert? An welchen Operationen sind wir denn interessiert? Hier habe ich Ihnen mal so eine kleine Liste von solchen Operationen aufgeführt. Man könnte sich wahrscheinlich noch mehr ausdenken. Okay, das eine, okay, wir möchten das Ether-Element kriegen. Das geht bei Arrays zum Beispiel, ist das wunderbar. Oder wir möchten an der Stelle i das Element verändern. Auch das geht bei Arrays sehr gut. Bei Listen ist das irgendwie mühsam. Dann gibt es hier vielleicht noch diese letzte Operation hier, die Größe. Das heißt, wir möchten feststellen, wie viele Elemente sind in der Sequenz enthalten. Das ist bei Arrays auch leicht, zumindest wenn das Array völlig mit der Sequenz vollgefüllt ist. Da gibt es zumindest in Java gibt es ja da eine Methode, da steht an dem Array dran. Bei Listen ist es mühsamer. Da müssen Sie entlanglaufen, typischerweise, und schauen, wie viele Elemente tatsächlich drin sind. Und dann gibt es noch zwei weitere Operationen, die man vielleicht gerne hätte. Das ist ein Pushback und ein Popback. Pushback heißt, Sie möchten, es ist ja eine Sequenz, eine Folge von Elementen, und Sie möchten diese Sequenz möglicherweise verlängern oder verkürzen. Pushback heißt, Sie fügen hinten ein Element an, und Popback heißt, Sie entfernen eins. Okay? Und jetzt schauen wir uns an, wie sich zum Beispiel ein Feld verhält gegenüber, wenn wir Felder verwenden, um Sequenzen drin abzuspeichern, in der Hoffnung, dass wir dort ebenfalls diese Pushback und diese Pushback und Popback realisieren könnten. Ja, also was machen wir? Wir fangen an mit irgendeiner Liste, mit irgendeiner Sequenz, die enthält meinetwegen 5 Elemente. Wir könnten natürlich jetzt ein Array zur Verfügung stellen, wo genau diese 5 Elemente reinpassen, wunderbar. Dann können wir aber überhaupt kein weiteres Element hinten anfügen. Also sind wir vielleicht ein bisschen großzügiger und spendieren ein etwas größeres Array. Ja, das wäre also, dann würden wir die Elemente, die schon zur Verfügung stehen, vorne in dieses Array reinlegen. Und hinten hätten wir dann noch ein bisschen Platz frei. Wie könnten wir zum Beispiel identifizieren, welchen Platz wir noch frei haben? Haben Sie da irgendeine Idee? Was könnten wir denn da machen? Wie stelle ich denn fest, ob da irgendwie noch was frei ist? Irgendein Vorschlag? Bitte? Ganz laut? Sie wollen mit einer Vorschleife da drüber laufen, aber das ist ja irgendwie mühsam. Ich möchte ja nur wissen, wo ist denn die nächste freie Position? Was wollen Sie zusätzlich noch verwalten? Einen Zähler. Wunderbar. Okay, wenn wir also hier sagen, das ist hier die, das ist 0, 1, 2, 3, 4, dann merke ich mir irgendwie eine Variable count und die ist dann, ist schon count. Und da schreibe ich 5 rein. Und wenn ich dann irgendwo hinten was reinfügen muss, dann schaue ich nach, ah, was ist denn gegenwärtig da, was sagt denn mein Zähler? Okay, 5, und dann füge ich dann da was ein. Ein bisschen lauter. Ein Get-Size wollen Sie machen. Aber das Get-Size, für, also zumindest wenn es ein Java-Array ist, dann liefert Ihnen das, die Größe des Arrays liefert Ihnen ja nur die Gesamtgröße, das heißt die Gesamtplatz. Nicht, es sagt Ihnen nicht, wie viele Elemente drin sind. Also man, wenn man sozusagen so ein halbgefülltes, mit halbgefüllten Arrays arbeiten möchte, dann muss man diesen Füllstand selber verwalten. Aber das ist jetzt kein großer Aufwand. Immer dann, wenn man ein Element hineingibt, dann erhöht man den Zähler und wenn man etwas herausnimmt, dann reduziert man den Zähler. Okay? Und das hilft uns also, festzustellen, wie viel von dem Array schon belegt ist. Aber irgendwann mal ist Schluss. Also hier zum Beispiel, wenn ich dann 3 weitere Elemente eingefügt habe, die 1, die 5 und die 2, dann ist alles voll und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Was kann ich machen? Der Mann weiß, wovon er spricht. Er schlägt vor, man soll ein größeres Array anlegen und am besten gleich ein wirklich großes Array, das doppelt so lang ist. Was man natürlich auch machen könnte, ist, man könnte beschließen, diese anderen Daten sind alle Unfug und schreibt einfach weiter. Aber das ist möglicherweise softwaretechnisch gewagt. Also das heißt, Sie würden vorschlagen, dass man von dem einen statisch allokierten Array weggeht und eine Datenstruktur verwendet, die uns, die gewissermaßen mitwächst mit den Daten. Ja, wie könnte man, das heißt, wenn unser Array voll ist, dann ist das Array typischerweise in irgendeinem Speicherbereich drin, wo wir eben nicht einfach zur Seite rausschreiben können, dann würden wir einen größeren Speicherbereich zur Verfügung stellen. Oder anders ausgedrückt, wir würden ein New machen auf die Klasse Array und ein entsprechend vergrößertes Array anlegen. Das ist natürlich am Anfang leer. Das heißt, wir haben dann die extra Mühsal, dass die Elemente, die wir schon haben, dass wir die in das neue Array hinüber kopieren. Und das ist natürlich von sich aus billige Operation, wenn Sie schon 1 Million Elemente in Ihrem Array haben und Sie stellen fest, das ist zu wenig, dann legen Sie ein größeres Array an, dann müssen Sie 1 Million Elemente in das neue Array hineinspeichern. Und jetzt hat Ihr Kollege, hat natürlich von vornherein sofort vorgeschlagen, wir sollten das Array verdoppeln. Und das ist auch eine vernünftige Idee, aber wir können uns vielleicht vorher nochmal anschauen, was passiert, wenn wir es nicht verdoppeln, sondern wenn wir einfach sagen, okay, das Array ist zu klein, ich vergrößere das Array um eine feste Größe C. Wie groß immer dieses C sein mag. Es mag meinetwegen 100 sein oder sagen wir auch meinetwegen 1000. Ja? Und wenn Sie sich vorstellen, dass immer mehr Daten ankommen, die Sie in Ihrer Datenstruktur unterbringen wollen, dann heißt es, dass Sie eben nicht nur einmal dieses C anwenden müssen, sondern alle C-Ankünfte von Daten müssen Sie erneut alle bisherigen Daten kopieren. Das heißt, die Kosten für diese Verlängereinfügeoperationen in unsere Datenstruktur bedeuten, dass ich alle C-Operationen, alles, was ich bisher habe, an Kosten investieren muss, um das Array zu kopieren. Das heißt, im Endeffekt muss ich deshalb muss ich im Prinzip die Summe von i gleich 1 bis n über n durch c, weil ich sozusagen alle c-Elemente kopieren muss. Also n durch c mal muss ich so ein neues Array anlegen. Bitte, es ist jetzt sehr laut. Ja. Das heißt, für jede Operation muss ich C mal I, für jede Vergrößerungsoperation muss ich Kosten C mal I spendieren. Das heißt, die Gesamtkosten, die entstehen, ist diese Summe hier. Und wenn Sie dann hier dieses C ausklammern, das ist irgendeine Konstante, dann haben Sie die Summe von I gleich 1 bis N über C mal I, von I, und die Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter. Diese Summe liefert ein quadratisches Ergebnis. Das heißt, insgesamt hätten Sie dann einen Aufwand, der quadratisch wächst mit der Anzahl der Elemente, die am Schluss in der Datenstruktur drin sind. Bitte.
Könnte ich nicht stattdessen, dass ich das Ganze kopiere, einfach ein neues Array anlegen und dann die letzten Felder auf das neue legen, dann müsste ich jedes Mal das alte Array kopieren.
Sie wollen anstelle des Kopierens einfach einen Verweis auf das andere anlegen. Ja, auf irgendeiner Weise nähern Sie sich dann dem Konzept einer Liste an. Weil dann haben Sie gewissermaßen C-Elemente und dann einen Verweis auf die anderen C-Elemente. Im Wesentlichen ist es dann eine Liste. Und wenn Sie dann per Index auf irgendein Element zugreifen müssen, dann müssen Sie anschauen, in welchem Element denn das jetzt abgespeichert ist, dann laufen Sie im Zweifelsfall so eine ganze Kette von Verweisen hinterher. Es könnte sein, dass es dann sehr teuer ist. Ja, aber dann, wir haben diese kleine Rechnung hat uns gezeigt, dass Erhöhen immer um einen konstanten Betrag führt zu schrecklicher Laufzeit. Und die Frage ist jetzt, ob die erste Idee, die Ihr Kollege gebracht hat, ob die da etwas rettet. Das heißt, wenn ich jetzt immer verdopple, in dem Moment, wo das Array voll ist. Dann muss ich natürlich auch die Elemente, die ich habe, die ich bisher angesammelt habe, hinüber kopieren. Aber die Menge Platz, die entstanden ist, die ist sehr groß. Und das heißt, wenn dieser Platz auch wieder voll läuft, dann schaffe ich mir bei dem nächsten Kopierungsschritt noch viel, viel mehr Platz. Und dadurch könnte durchaus die Hoffnung entstehen, dass die Anzahl der Verdopplungen nicht so groß sein kann, beziehungsweise die Kosten, die dabei entstehen, im Laufe der Zeit eben sich aufsummiert als geringer herausstellen. Das ist die eine Seite. Ich will vielleicht noch die andere Seite des Tricks auch noch mitteilen. Der eine Teil des Tricks ist, wenn mehr Daten ankommen, als ich Platz habe, dass ich dann den Platz, den ich als nächstes zur Verfügung stelle, verdopple. Das ist das eine. Das andere ist, wenn dann nachher durch Popback die Anzahl der Elemente, die ich verwalten muss, dramatisch schrumpft, dann könnte man sich fragen, muss ich dann tatsächlich dieses riesige Array vorhalten oder könnte ich nicht auch da wieder etwas von dem Platz freigeben? Und die Antwort ist ja, das kann man machen. In dem Moment nämlich, wo die Anzahl der Elemente, die in dem Array noch drinstehen, auf ein Viertel schrumpft, dann verringere ich die Größe meines Arrays zwar nicht auch auf ein Viertel, aber zumindest auf die Hälfte. Okay? Ja. Das war die Frage, weil ich versuche es nochmal zu wiederholen, soweit ich das akustisch verstanden habe. Die Idee ist, okay, jetzt in dem Fall, wo ich schrumpfe, nehme ich mal an, in dem Moment, das geschrumpfte Array könnte man natürlich eigentlich im selben Speicherbereich unterbringen und sozusagen einfach nur die obere Hälfte freigeben. Die Antwort ist ja, das könnte man tun. Aber es kommt darauf an, was Sie für eine Programmiersprache haben und wie Sie den Speicher verwalten. Wenn Sie an Java denken, dann haben Sie keinen Zugriff oder keine direkte Einflussmöglichkeit auf die Speicherverwaltung. Sie können einfach immer nur ein neues Objekt anfordern und das andere, indem Sie den Verweis darauf überschreiben, dann dem Garbage Collector anheimstellen, dass der das einsammelt. Und wenn Sie das selbst die Speicherverwaltung in die Hand nehmen, wie bei C oder C++, haben Sie das Problem, dass dann möglicherweise irgendwelche Löcher in Ihrem Speicher entstehen. Dann ist die Frage, ist Ihr Speichermanagement in der Lage, dieses Loch mitten im Speicher wieder vernünftig zu verwenden? Aber also tendenziell würde ich sagen, ja, Sie haben recht, das kann man machen. Aber ob es im Endeffekt nützlich ist, ist eine andere Frage. Weitere Fragen oder Kommentare oder gute Ideen? Für gute Ideen sind wir immer dankbar. Okay, also wir können uns also jetzt mit dieser Idee können wir uns daran machen, jetzt eine neue Klasse zu realisieren, eben diese Klasse dieses neue Art von Array, die eben dynamisch wachsen kann, und diese Klasse würde dann unterstützen die Methoden get, die Methode set, das sind diejenigen, weil es ist im Wesentlichen, zu jedem Zeitpunkt haben wir ja ein Array in der vorliegen, size könnten wir natürlich auch bestimmen, mit Hilfe von unserem tollen Zähler, der irgendwie uns verwaltet, wie viele Elemente in dem Array drin sind, und zusätzlich eben beliebige Folgen von Pushback und Popback Operationen. Als zusätzlich wichtig als interne Funktion, als Funktion, die wir intern benutzen, ist diese, um dieses Pushback und Popback geeignet zu implementieren, ist dieses Reallocate, das uns das Array austauscht, wenn es uns zu klein oder zu groß geworden ist. Okay, und innen drin, in dieser Klasse würden wir als Attribute verschiedene, ja, einerseits eine Reihe von Parametern verwalten, wie zum Beispiel Beta, das ist der Wachstumsfaktor, Alpha, das ist der maximale Speicheroverhead, ab dem wir wieder zum Schrumpfen übergehen, die momentane Größe des Arrays, das wir allokiert haben, und die momentane Anzahl der Elemente, die in unserer Datenstruktur drin sind, und schließlich brauchen wir natürlich auch ein Array, das die Elemente aufnimmt. Okay? Und ja, hier habe ich Ihnen dann aufgelistet, wie einzelne von diesen Methoden realisiert werden könnten. Das Get. Get-i nimmt einfach schlägt einfach den Index i in dem Array b nach und liefert den entsprechenden Wert zurück. Das Setzen von einem Element e an eine Stelle i heißt halt einfach, dass ich das dort an der Stelle b von i abspeichere, das e. Und das Size, das liefert mir eben gerade die Anzahl der Elemente, die drin enthalten sind. Pushback. Das ist jetzt, hier wird es jetzt irgendwie interessanter. Wir wollen hinten einfügen ein Element. Da überprüfen wir, ob die Anzahl der Elemente, die in dem Array drin sind, ob die bereits gleich, die in unserer Datenstruktur enthalten sind, gleich der Größe des Arrays sind. Wenn das der Fall ist, müssen wir ein Reallocate machen. Das heißt, wir müssen ein neues, wir müssen das B austauschen durch etwas Größeres. Und in dem Größeren ist dann genügend Platz, um das E an die Stelle N zu schreiben. Und dann erhöhen wir den Zähler um 1. Okay. Und genauso das Popback. Da nehmen wir... Da verringern wir erst einmal die Anzahl der, das N wird um 1 kleiner gemacht. Wenn danach der Füllegrad kleiner gleich ein Viertel, auf kleiner gleich ein Viertel gesunken ist, also Alpha mal N kleiner gleich dem W ist, wenn das der Fall ist und dieses N außer, und es ist überhaupt mindestens noch ein Element in dem Ding drin enthalten ist, in unserer Datenstruktur, dann verringere ich die Größe von dem N, die Größe von dem Array auf Beta mal N, das heißt auf das Doppelte von der Anzahl der Elemente, die drin enthalten ist. Okay, bleibt jetzt alles sozusagen, konzentriert sich jetzt auf die Frage, wie wir dieses Reallocate implementieren. Das Reallocate kriegt eine neue, die Zielgröße, die Zielgröße des Arrays, die wir anstreben, und dann legen wir ein Array einer entsprechenden Größe an. Das passiert hier. Wir schreiben in das W kriegt diesen wird überschrieben mit dem neuen Wert, weil es die Größe des Arrays vergrößert ja jetzt sich auf dieses auf den Wert new W, und dann müssen wir alle Elemente, die bisher in dem B drin waren, in das new B hineinschreiben. Das passiert hier. Und anschließend tauschen wir das B durch das neue B aus. Okay? So, das war die Implementierung. Sie sehen, die Implementierung war jetzt nicht so super schwierig. Deswegen konnte ich sie Ihnen blitzschnell auf 2 Folien präsentieren. Was wir uns aber fragen, ist jetzt, ist das tatsächlich gut, was wir da gemacht haben? Intuitiv gesehen vielleicht ja, aber können wir das irgendwie ausrechnen, dass das Ganze Hand und Fuß hat? Also wir fragen uns, wie teuer ist es, wenn wir N-Pushback-Operationen hintereinander ausführen, zum Beispiel, oder N-Popback-Operationen. Und also eine Pushback-Operation kostet, oder wenn, vor allen Dingen, wenn schon N-Elemente da sind, dann kostet eine Pushback-Operation natürlich O von N. Und das kann auch nicht weiter verbessert werden, weil es sind ja N-Elemente da und die muss ich alle kopieren. Ja, wenn ich also N-Operationen von dieser Sorte habe, dann habe ich N mal Kosten O von N, das ist O von N Quadrat. Das ist natürlich irgendwie, das ist jetzt irgendwie abschreckend, weil es ist auch nicht viel besser als das, was wir vorher ausgerechnet hatten für den Fall, wo wir nur um eine Konstante immer unsere Datenstruktur vergrößert haben. Aber vielleicht haben wir einfach nur nicht genau genug hingeschaut. Und deswegen betrachten wir jetzt nicht eine einzelne Operation alleine, sondern wir betrachten Folgen von Operationen, wie sie hintereinander möglicherweise bei der Benutzung unserer Datenstruktur auftreten. Und jetzt ist es eben so, dass bevor ich habe mal ein Reallocate gemacht, bevor ich das nächste Reallocate mache, muss ja erst einmal das Array vollgeschrieben werden. Ja? Das heißt, es gibt, wenn da n freie Elemente sind, n freie Einträge in dem Array noch möglich sind, dann heißt es, dass es n Aufrufe von diesem Pushback geben muss, bevor das nächste Reallocate erforderlich ist. Ja? Und wenn wir das berücksichtigen, stellt sich vielleicht heraus, dass gemittelt über die einzelnen Instruktionen eben insgesamt eben eine günstigere Laufzeit zu verzeichnen ist. Und hier ist deshalb das Lemma, dass das entsprechend dass diese Situation versucht zu formalisieren. Ja, nehmen wir an, wir hätten eine Folge von n Operationen, und zwar Pushback- und Popback-Operationen in irgendeiner Weise gemischt. Und wir fragen uns, die Gesamtzeit für alle n Operationen, und die Gesamtzeit für alle n Operationen zusammen ist auch nichts anderes als O von n. Das heißt, gerechnet auf jede einzelne Instruktion kommt, auf jede einzelne Operation kommen irgendwie nur konstante Kosten. Es gibt zwar zwischendrin teure Operationen, die sind aber so selten, dass wenn ich die Kosten aufsummiere, insgesamt doch nur Kosten O von N entstehen. Das ist die Beobachtung, die wir hier machen. Und das nennt man auch, dass man so etwas hat wie eine durchschnittlich konstante Laufzeit der einzelnen Operationen. Oder anders ausgedrückt, man kann die teuren Operationen, die zwischendrin auftauchen, mit den Kosten der billigen Operationen, die dazwischendrin notwendigerweise ebenfalls auftauchen müssen, verrechnen. Und dann entsteht so etwas wie amortisierte Kosten. Okay? Und hier die Behauptung ist also, dass wir hier amortisierte Laufzeit für jede einzelne Operation von O von 1 haben. Okay. Und hier ist nochmal ein Beispiel, unter welchen Bedingungen wir wann wir Feldverdopplung, wann wir Feldhalbierung machen. Feldverdopplung findet statt, wenn das Feld ist voll, wir sind bis hierhin belegt und dann werden genauso viele Felder angelegt, wie wir schon gegenwärtig freie Felder angelegt, wie wir bisher belegt haben. Genauso bei der Halbierung. Bei der Halbierung bleiben zumindest noch genauso viele Felder frei übrig, unbelegt übrig, als wir gegenwärtig belegt haben. Okay. Und dann stellen wir stellen fest, dass die nächste Verdopplung erfordert, hier die nächste Verdopplung, wenn wir n mal kopiert haben, dann sind n Pushback-Operationen erforderlich, bevor die nächste Verdopplung, bevor ein Reallocate fällig wird. Und genauso, dass die nächste Halbierung findet statt, nachdem mindestens n halbe Popback-Operationen durchgeführt worden sind. Und diese n Operationen auf irgendeine Art und Weise können wir die nichts kosten oder nur O von 1 kosten, können wir gewissermaßen in die Pflicht nehmen, um über diese Kosten, über diese Operationen ein wenig die Kosten zu verteilen oder gleichmäßig die Kosten zu verteilen, die mit der nächsten teuren Pushback-Operation in Rechnung gestellt werden, weil dort ein Realloc stattfindet. Und genauso bei diesen Pop-Back-Operationen, das Kopieren von den Einviertel-Elementen, die wir vornehmen müssen bei der Größenreduktion, verrechnen wir mit den Einviertel-Pop-Operationen, die vorher stattgefunden haben. Und diese Verrechnung, da muss man, damit das irgendwie einigermaßen systematisch passiert, würde ich vorschlagen, so eine Art Zeugenzuordnung zu machen. Wir haben irgendwie Kosten n zu verteilen, nehmen wir jetzt mal bei der Verdopplung, und das heißt, wir bräuchten, damit die Verrechnung gut geht, n Operationen, die sozusagen billig sind, bei denen kein Realloc stattfindet. Ja, das heißt, diese Vergrößerung auf n Elemente hat Kosten n halbe, aber davor gibt es eben auch n halbe viele Operationen, die billig sind. Und genauso bei der Verkleinerung auf n Elemente, dann werden da können wir ebenfalls die n vorangegangenen Popback-Operationen zuordnen. Und das heißt, in der Folge von Operationen können wir gewissermaßen rot markieren die teuren Operationen, und für jede rote Operation finden wir entsprechend viele billige Operationen, die Kosten mittragen können für die teure Operation. Und wir müssen dabei natürlich darauf achten, dass wir nicht sozusagen eine billige Operation hernehmen, um für ganz viele teure Operationen den Beitrag zu leisten, sondern dafür sorgen, dass jeder Zeuge auch nur einmal in Beschlag genommen wird für Teilkosten einer teuren Operation. Ja, also Kosten für die wenn wir diese Reallocate-Kosten verrechnen wollen, würden wir deshalb, wir sehen hier die normalen Pushback-Operationen oder Popback-Operationen kosten O von 1. Die Kosten für das Realloc sind irgendwie O von N. Und wir benötigen deshalb pro Zeuge für das, pro Aufruf von einem Reallocate N Zeugen, und auf die wir die Kosten gleichmäßig verteilen können. Und um diese Verteilung vernünftig zu machen, brauchen wir eine Art Buchführung, eine Technik, wie die Leute da in Betracht ziehen, beziehungsweise vorgeschlagen ist, so eine Art Kontenmethode. Das heißt, die günstigen Operationen zahlen irgendwie nicht nur ihre eigenen Kosten, sondern zusätzlich zahlen sie etwas in ein Konto ein. Auf diesem Konto wird dann eine Art Guthaben angehäuft, auf das wir zugreifen können, wenn dann mal eine teure Operation daherkommt. Ja, das heißt, die teuren Operationen entnehmen die überzähligen Tokens von dem Sparguthaben. Und natürlich darf dieses Sparguthaben niemals ins Negative sausen. Das muss immer irgendwie die Kosten davon gedeckt sein. Und so könnten wir uns vorstellen, dass jede Pushback-Operation zahlt 2 Tokens ein auf dieses Konto, und selbst führt es eben einen Token zusätzlich noch aus für die eigenen Kosten, und dieses Popback zahlt einen Token ein in die Gemeinschaftskasse. Und die teuren Operationen, die haben natürlich ihre eigenen Kosten, das ist dann eben Kosten N, bei dem Reallocate, aber sie dürfen, sie bedienen sich, indem sie zusätzlich eben N-Kosten, sie können ihre eigenen Kosten reduzieren, indem sie auf das Konto zugreifen und dort N-Tokens abheben. Und wenn wir das eben so durchführen, dann haben wir eben für das Pushback, würden wir dann 3 Tokens in Rechnung schlagen, für dieses Popback 2. Und bei dem Reallocate gibt es N-Tokens, die wir aufbringen müssen. Aber gleichzeitig können wir dann eben uns N-Tokens vom Konto runternehmen und dadurch entstehen insgesamt für diese, können wir die Kosten von jedem Realloc auf 0 senken und sie tauchen deshalb in der Gesamtbilanz gar nicht mehr auf. Und wir brauchen dann nur noch die Kosten, wenn wir die Kosten einer Folge von Operationen uns anschauen, nur noch die Kosten von den Pushback- und den Popback-Operationen anschauen, die in dieser Folge vorkommen. Die Reallocs haben wir sozusagen weggerechnet und dann bleiben insgesamt 2 beziehungsweise 3 N viele große Aufwand übrig und das ist linear. Okay? Das wäre das, was ich Ihnen über die dynamischen Arrays sagen wollte. Gibt es zu den dynamischen Arrays noch Fragen? Bitte. Bitte laut. Dieser Faktor K, das ist, das war 2 oder entweder 2 oder 1,5 oder so etwas. Weitere Fragen? Okay, dann würde die nächste, dann hätten wir die einen gewaltigen Nachteil von Arrays uns beseitigt, nämlich dass sie irgendwie uns platzmäßig einschränken, indem wir sie durch dynamische Arrays ersetzt haben. Da haben wir an dieser Stelle das Beste aus zumindest 2 Welten. Jetzt wollen wir uns noch das andere Konzept anschauen, die Sache mit den Listen. Auch mit Listen haben Sie vermutlich schon ausführliche eigene Experimente angestellt. Wir betrachten hier, das heißt mehr oder weniger zu Ihrer Erinnerung, das Konzept von einmal von doppelt verketteten Listen und wie man Operationen darauf effizient implementiert. So, eine doppelt verkettete Liste. Hier sehen Sie einen, wenn Sie die benutzen, um eine Folge abzuspeichern, sehen Sie hier, wie man das im Prinzip machen könnte. Jedes einzelne Element in der Liste enthält 3 Dinge. Einmal die Daten, die Sie unterbringen wollen, dann einen Verweis auf den Nachfolger und dann einen Verweis auf den Vorgänger. Und diese doppelt verkettete Liste, so wie ich sie mir hier vorstelle, ist zirkulär. Das heißt, sie sieht von allen Seiten gleich aus. Das heißt, Sie können auf diese Art und Weise, wenn Sie beim ersten Element nicht nach links gehen, sondern nach rechts, beziehungsweise nicht nach rechts gehen, sondern nach links, kommen Sie beim letzten Element an. Das kann für die Navigation in der Liste, ist das sehr nützlich. Sie müssen aber auf irgendeine Art und Weise natürlich identifizieren, was das erste Element ist. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, indem man in das Element am Anfang der Liste so einen Dummy reinschreibt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Java und das sind diese E's sind Objekte von irgendwelchen Klassen, dann würde dieses Bottom-Element könnte zum Beispiel dann der Nullpointer sein. Zum Beispiel. Okay? Und wenn Sie eine leere Liste haben wollen, dann gibt es natürlich keine Elemente innen drin. Das heißt, dann hätten Sie nur ein solches Listenelement mit einem Dummy-Inhalt und einem Vorwärts-Selbstverweis und einem Rückwärts-Selbstverweis. Okay? Und hier, ich denke, jetzt würde ich mal denken, die Fachschaft wollte eigentlich kommen, um hier den Semestersprecher zu wählen, aber sie ist offenbar noch nicht da. Oder vielleicht geht jetzt irgendwie gleich die Tür auf und sie kommt herein oder sie trauen sich nicht. Wenn nicht, machen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht haben sie es vergessen. Okay. So, wenn wir jetzt uns überlegen, wie könnten wir so eine doppelt verkettete Liste implementieren, dann stellen wir fest, also ich schlage vor, dass man sozusagen eine Klasse hat, das ist die Liste, und eine andere Klasse, das sind sozusagen die Knoten in der Liste. Die Knoten in der doppelt verketteten Liste. Und das sind diese Items. Und das sind diese Items hier. Und die ganze Liste ist ein parametrisch in dem Inhalt der Liste. Ja, und so ein Item ist also vom Typ her, enthält ein Attribut, das so ein Element aufnehmen kann und einen Verweis, ein Vorwärts, ein Next und einen Präf-Verweis auf Objekte von diesem Typ Item. Und das ist hier eine Abkürzung, wenn Sie so wollen. Das ist eine Abkürzung. Okay? Und die Klasse Liste besteht dann enthält dann ein Attribut, was ein Listenelement zeigt, und zwar auf das erste Listenelement, das heißt auf dasjenige, wo hier dieses Bottom drin steht. Das ist dieses Element H. Weiterhin kann, wenn wir dann so eine Listenklasse haben, können wir in dieser Listenklasse natürlich alles weitere Informationen ebenfalls noch drin verwalten, die zum Beispiel irgendwelche Methoden oder zusätzliche Attribute, die wir für irgendwelche Zwecke brauchen. Und weiterhin wollen wir aufrechterhalten, dass für die Items, das heißt die Knoten in unserer Listendatenstruktur, dass da immer gilt, dass dieses Pref und Next, dass die invers zueinander sind. Wenn Next also zum Nachfolger geht, dann ist der Vorgänger des Nachfolgers der Knoten selbst wieder. So, bitte, jetzt können Sie ruhig wieder ein bisschen ruhiger sein. Und die wesentliche Methode, mit der wir hier alle Listenoperationen realisieren werden, ist diese Methode Splice. Splice wird aufgerufen mit drei Listenelementen. Vielleicht kann man sich hier unten das am besten vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Liste, die diese Folge hier realisiert. Die diese Folge beinhaltet, dann gibt es da drin, nehmen wir an, einen Teilabschnitt, der von A bis B geht, von diesem A bis zu diesem B. Und dann gibt es außerdem so ein T, das ist das Ziel, T ist das Ziel, und die Aufgabe besteht darin, diesen Teilabschnitt hinter das T zu verschieben. Das ist so eine Operation, die können Sie auf Arrays nur ganz schwer machen, aber auf Listen ganz leicht machen. Damit das gut funktioniert, müssen bestimmte Minimalanforderungen erfüllt sein. Bitte wieder ein bisschen ruhiger. Ein bisschen ruhiger, bitte. Müssen bestimmte Konsistenzannahmen erfüllt sein, damit wir das machen können. Das erste ist natürlich, dass von A nach B, dass es tatsächlich eine Teilsequenz ist und dass da nicht hier innen drin zum Beispiel ein Bottom-Element drin wäre oder so etwas. Also das heißt, es ist tatsächlich eine Teilsequenz. Und das heißt, A ist vor dem B, Dummy ist da nicht in dieser Liste, in dieser Folge da enthalten. Und dieses T hinter das wir A, B verschieben, das sollte natürlich in dieser Sequenz auch nicht drin enthalten sein. Weil sonst ist das irgendwie, macht das keinen sonderlich großen Sinn. Was aber möglich ist, ist, wenn wir zwei verschiedene Sequenzen haben, die als Listen repräsentiert sind, und ich eine Teilfolge in der einen Liste selektiere und in die andere Liste verschiebe. So etwas wollen wir schon zulassen. Ja? Okay. So, wie realisieren wir jetzt diese Operation Splice? Also das Erste ist, wir müssen natürlich irgendwie dieses A, B herausschneiden aus seinem Kontext. Also hier ist dieses A, B, diese Teilsequenz. Herausschneiden heißt, dass wir den Vorgänger finden, das ist dieses Element hier, und den Nachfolger, das ist dieses Element hier. Den Vorgänger finden wir, indem wir von A den Previous-Verweis folgen, und den Nachfolger finden wir, indem wir von B den Next-Verweis verfolgen. Ja? Und dann müssen wir zwischen denen die neue Vorwärts- und Rückwärtsverweise einfügen. Das heißt, der Nachfolger von dem Vorgänger muss eben jetzt dieses BN sein, und der Vorgänger von dem BN muss jetzt dieses AP sein. Ja, der Predecessor von dem A. Okay? Dadurch haben wir jetzt diese Teilfolge A, B herausgeschnitten. Jetzt müssen wir sie nur noch hinter dem T einfügen. Hinter dem T einfügen. So, jetzt mache ich mal hier erstmal wieder diese ganzen Sachen hier weg. Also angenommen, ich habe hier das T. Dahinter soll es eingefügt werden. Aber da gibt es sozusagen, von dem T gibt es noch ein T next. Und zwischen dem T und dem T next, da muss das dazwischen rein. Dieses T next finde ich, indem ich einfach T.next mache. Und dann muss ich da dazwischen jetzt dieses A, B, diese Teilfolge reinsplicen. Das heißt, das B.next wird jetzt dieses Tn. Das A.previous muss das T werden. Das T muss auf das A verlinkt werden. Das T.next muss das A werden. Und der Vorgänger von dem ehemaligen rechten Nachbar von dem T muss dann ebenfalls muss das B werden. Okay? Dann habe ich die Teilfolge von A bis B aus dem alten Kontext rausgeschnitten und in den neuen Kontext hineingebaut. Okay. So, mit Hilfe dieser Operation Splice können wir jetzt eine Reihe von, werden wir die im Wesentlichen dann unsere anderen Listenoperationen implementieren. Bevor wir mit denen anfangen, besorgen wir erst uns noch ein paar ganz elementare Methoden. Das erste ist, wir möchten vielleicht das erste Element unserer... Na, gibt es hier wieder... Können wir bitte wieder ein bisschen ruhiger werden? Okay. Das erste Element unserer Liste kriegen wir einfach über das Attribut H in unserer Klasse List. Das liefert uns einfach den Verweis auf dieses Element hier. Die Frage, ob in unserer Liste gar nichts drin ist, können wir so entscheiden, indem unsere Liste außer diesem ersten Element mit dem Dummy kein weiteres Listenelement enthält. Und das heißt, in dem Falle ist h.next gleich h oder h.next gleich head. Okay, damit haben wir einen Leerheitstest. Dann wollen wir das, wenn wir das erste Element in der Liste haben wollen, dann ist es nicht der Head, weil der Head enthält ja nur dieses Dummy-Element, sondern dann ist das erste Element rechts von dem, wenn Sie so wollen, rechts von dem Kopf. Das heißt, das kriegen wir als H. Next. Und das letzte Element in unserer Liste kriegen wir als H. Pref. Immer ausgehend von dem Kopf der Liste. Okay. So, das war für die, den, um den Anfang von unserer, um auf die ersten Listen und letzten Listenelemente zuzugreifen. Jetzt ist die, jetzt kommen die Bewege, jetzt stellen, können wir uns einige Methoden beschaffen, die es uns erlauben, Listenelemente in der Liste hin und her zu bewegen. Move after. Die Methode Move after soll dabei ein Listenelement nehmen und hinter ein anderes Element B dahinter schieben. Ja, wie tun wir das? Dazu setzen wir jetzt einfach unsere Methode Splice ein, die einfach dann, ja, was muss die machen? Die Splice schneidet ein Segment heraus. In diesem Fall ist es das Segment von B bis B. Es enthält also gerade nur ein einziges Element und fügt es hinter A ein. Das heißt, Splice B, B, A verschiebt B hinter das Element A. Dann die Methode Move to Front nimmt ein Element B und soll es vorne an die Liste, nach vorne an die Liste bringen. Das heißt, das ist gerade vorne an die Liste, das heißt genau hinter den Kopf der Liste. Das heißt, das ist Move to Front, B ist dasselbe wie Move After von B und dem, ne? Move After von B und dem Kopf der Liste. Und dann schließlich Move to Front, das nächste ist vielleicht Move Back. Da wollen wir ein Element B ganz ans Ende bringen. Und das ist dann Move After. Ganz ans Ende heißt, es ist hinter das letzte Element. Wir hatten eine Methode, um das letzte Element zu finden. Und dann machen wir einfach ein Move After B zu diesem letzten Element. Okay. Ich denke, damit jetzt... Ich denke, willst du noch eine Ankündigung machen? Wie bitte? Ach so. Nee, also dann würde ich mal sagen, die Fachschaft hat mich im Stich gelassen mit ihrer, mit dem Fachschaftssprecher. Aber für heute werden wir damit, würde ich jetzt mal senken, am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen.